Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Guten Abend, Thomas. Und heute können wir wirklich sagen, guten Abend.
Ja, guten Abend, genau.
Ja, wegen dir habe ich mein Sandmännchen verpasst.
Ja. Ah, hättest du eigentlich noch gucken können. Wir haben mittlerweile 7 Uhr, also hättest du eigentlich noch gucken können.
Ja, das wusste ich ja nicht.
Aber hier, dank dem Internet, kannst du es doch noch nachgucken.
Du meinst zeitsouverän, ja, das könnte ich machen. Ich weiß gar nicht, ob das in der Mediathek, aber bestimmt wird das irgendwo in der Mediathek sein, ja.
Ja, und ansonsten findest du das irgendwo auf YouTube wahrscheinlich oder andere vergleichbare Dienste im Internet.
Gibt es andere vergleichbare Dienste, die den gleichen Impact haben wie YouTube? Keine Ahnung.
Den gleichen Impact? Ist die Frage, was du unter Impact meinst. Es gibt natürlich hier Dailymotion, es gibt ja einige andere Videoplattformen.
Vimeo und so weiter.
Ja. Aber klar, in dem Scope und Size wie YouTube hast du sonst gar nichts.
Das ist so.
Da gibt es andere Videoplattformen, die auch genutzt werden, wo auch Content ist, oder gerade auch was jetzt so selbstproduzierten, also nicht von mir selbst produziert, aber von Content Creatern halt hochgeladener und zur Verfügung gestellter, auch teilweise von wirklich Kreativen oder auch aus der Filmbranche teilweise Sachen hochgeladen werden. Aber klar, nichts hat da so einen Impact wie YouTube. Ja. Der Zug ist abgefahren. Da wird es auch, denke ich mal, heutzutage sehr, sehr schwer für irgendeinen Anbieter da nochmal was Ähnliches aufzubauen.
Das ist wohl wahr.
Weil einmal, warum sollte sich Alphabet, also Google, diesen Schuh, die Butter vom Brot nehmen lassen, bei sowas? Die würden da definitiv, mein Gott, sie sind eh schon ein Schwergewicht, aber die würden noch mehr Gewicht in die Waagschale werfen, ja, und versuchen da das im Vorfeld oder von vornherein halt unmöglich zu machen, dass da irgendwo einer groß Fuß fasst. Plus, ja, mit den ganzen Bestimmungen, die ja jetzt nach YouTube alle kamen, ja, alle gesetzliche Vorgaben, die Rahmenbedingungen, wo du so eine Plattform überhaupt betreiben kannst, ja, was du alles beachten musst, was du machen musst, macht es einem frischen Startup dann natürlich auch schwieriger, da überhaupt auch erstmal an den Start zu gehen und dann halt auch die Reichweite einfach aufzubauen. Das war ja damals hier der Wilde Westen, als die Plattform frisch kam.
Ja, so ist es.
Ja. Also deswegen, also heute nochmal sowas an den Start zu bringen, ist eigentlich unmöglich. Ja. Mhm.
Es sei denn, es kommt irgendwie ein CEO und macht den Laden kaputt, so wie es bei Twitter mehr oder weniger jeden Tag ein Stück weit mehr passiert.
Oh na, das passiert nicht. Das passiert alle. Wie gesagt, Twitter, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, aber guck doch mal Microsoft, Alphabet, selbst Meta oder Apple, da wird sowas nicht passieren. Niemals.
Naja, niemals würde ich nicht sagen, aber Chance also
Ich würde mich da schon sehr, sehr festlegen, dass es da nicht zu so einem Fall kommt wie bei Twitter.
Das hoffen wir mal.
Also mit Elon Musk bei Twitter.
Naja.
Da würde ich meine Hand für ins Feuer legen. Da würde ich einen Besenstiel drauf verwetten, dass das so da nicht passieren kann.
Okay.
Dass du mal so einen Ausreißer wie Stephen Ballmer hast, okay. Aber der hat ja die Firma auch nicht kaputt gemacht im Prinzip oder solche Sachen gebracht wie jetzt Elon Musk bei Twitter.
Ich meine, Steve Ballmer war jetzt ja auch nicht derjenige, der das Ding vor die Wand gefahren hat und der hat auch sehr, sehr viel Positives für Microsoft gemacht.
Deswegen, also, denn es wird ja oft immer so auf die Goofy-Seite von ihm geguckt und wie halt dann das Geschäft ja teilweise auch gelaufen ist unter ihm und wie er es gehandhabt hat, sein legendärer Auftritt, wo er da über die Bühne gesprungen ist. Wie gesagt, das wird ihm ja so, lastet an, ist jetzt auch falsch gesagt. Aber das sind eigentlich immer so die Bilder, die man von ihm im Kopf hat. Aber der hat ja trotzdem eigentlich keinen schlechten Job gemacht, Wobei, aber wie gesagt, das wird bei solchen Unternehmen wird das nicht passieren wie bei Twitter. Elon Musk hatte sich ja mal, ob es stimmt, weiß ich nicht, aber es gab ja da immer mal wieder die Berichte, dass er sich bei Apple gerne irgendwie ins Spiel gebracht hätte. Aber wie gesagt, da no chance.
Spätestens jetzt hat er sich disqualifiziert für alle Ewigkeit.
Er hat sich da disqualifiziert.
Nicht nur bei Apple.
Er sitzt nach wie vor nicht ein.
Ja.
Man kann für Twitter wirklich nur das Beste hoffen. Ich denke, Twitter wird nie ganz verschwinden. Inwieweit sie sich halt nochmal fangen können und relevant bleiben können, ist eine andere Frage, gerade auch mit Threads jetzt. Da hat Twitter halt den Vorteil, dass sie halt weltweit verfügbar sind und Threads gerade in Europa halt noch das Problem hat, dass sie nicht am Start sind. Mhm. Inwieweit das so negativ für Threads sein kann, müssen wir mal abwarten. Je länger es dauert, bis sie halt kommen, ja, wird es nicht schwieriger, weil es gibt ja sonst keine Alternative. Threads ist ja, klar, wir jetzt wahrscheinlich wieder der ein oder andere Hörer Thomas, ja, Mastodon.
Ja.
Klar, ja, ist ja auch gut gewachsen, nur das stagniert jetzt momentan auch auf dem Level, auf dem es einfach steht.
Ja.
Threads wäre eigentlich so das Ding gewesen, aber ja, da haben wir ja nach wie vor die Problematik, dass es halt in Europa noch nicht verfügbar ist.
Mhm.
Und wir auch nicht wissen, wann.
Mhm.
Und wie lange es dauern wird und ob es überhaupt kommt. Dann hast du die Diskussion aktuell gerade in Großbritannien durch die Gesetzgebung, wo sie ja dieses ganze Verschlüsseln aushebeln wollen, indem sie ja gesetzlich verlangen, in Zukunft halt Zugriff auf verschlüsselte Nachrichtendienste halt zu haben. Ja, dass halt quasi Hintertüren da sind, dass man da auf die Textnachrichten zugreifen kann, wo ja Meta gesagt hat, also WhatsApp, wo Apple gesagt hat, wo Google auch schon gesagt hat, dass das so, wie sich das die Regierung halt vorstellt oder die Gesetzgebung dort vor Ort vorstellt, halt nicht umsetzbar ist. Apple hat ja auch schon gesagt, wenn es kommen sollte, ja, und sie verpflichtend das machen müssen, haben sie ja schon über, also werden sie wahrscheinlich Messenger und FaceTime aus dem englischen Markt rausnehmen. Da muss man auch mal gucken, wie sich das weiterentwickelt, weil an ähnlicher Gesetzgebung wird ja auch in der EU schon gearbeitet. Was hätte das für einen Einfluss, wenn das wirklich in der EU in dieser Art und Weise kommen würde? Dann wieder für Auswirkungen, wie gesagt, auf Apple, auf Meta, auf Google, Threema, wie heißt der andere?
Signal.
Signal, ja. Würden die sich halt alle aus diesen Märkten zurückziehen. Und wenn man mal guckt, UK, ja, klein, überschaubar, die Insel, ja, aber EU als Ganzes,
ja,
ist schon ein recht großer Markt, ja. Und das, wie gesagt, wenn das kommen sollte, boah, bin ich mal gespannt, ja, wer dann überhaupt noch übrig bleibt oder ob wir dann hier vielleicht doch geballt wieder beim Nachfolger der SMS landen und zurück in die Steinzeit quasi katapultiert werden.
Ja. Das vermute ich jetzt mal nicht, aber ja, sag niemals nie.
Weil bleiben wir mal bei dem Begriff Hintertür, ja, der da eingebaut für irgendeinen, ja, egal wie berechtigt die Frage danach ist, ja, es ist ein Risiko, ja, dass halt da irgendwie halt ein anderer intelligenter Programmierer mit bösen Absichten an diese oder in diese Tür halt reinkommt, ja,
ja,
und dann Zugriff auf die Daten hat. Und ja, wie gesagt, müssen wir einfach mal abwarten, wie die Gesetzgebung sich dahin entwickelt, ja, wie die Formulierung zum Schluss sein wird und wann es kommt.
Mhm.
Und ob dann wirklich in letzter Konsequenz jemand wie Apple dann sagt, okay, dann müssen wir die Dienste halt in dem Markt vom Markt nehmen. Ja.
Ob sie es letztendlich dann wirklich tun, ist nochmal eine andere Sache. Genau. Ich glaube es eher nicht, dass sie es dann wirklich umsetzen.
Da wäre ich mir nicht so sicher.
Obwohl von allen, die es bisher gesagt haben, ist Apple das Unternehmen, welches ich als erstes zutrauen würde, dass sie es umsetzen und dass sie es tun. Ja, aber mal schauen.
Nein, gut. Wie gesagt, UK und ein Markt ist halt noch was anderes, als wenn halt die komplette EU halt wegfällt. Deswegen, also da wäre ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber wenn man mit so einer Aussage halt kommt und quasi ja droht,
ja,
dann sollte man auch bereit sein, den Schritt halt auch entsprechend zu gehen.
Das ist richtig. Da hast du
recht. Weil ansonsten hast du es ja mit allem, was hinten dran kommen kann, auch noch verscherzt. Ja.
Das ist wohl
wahr. Wie sollte man dich da noch ernst nehmen? Ja.
Ja. Tim Cook ist ja nicht Elon Musk oder Elon Musk.
Ja, ich denke mal, klar, wenn von einem Unternehmen wie Apple halt so oder auch Meta so eine Aussage kommt, dann haben die sich da vorher schon ihre Gedanken gemacht. Da ist jetzt nichts so spontan wie Alan, der dann auf einer Pressekonferenz dann einfach mal was raushaut, ja.
Ja.
Ohne groß vorher nachgedacht, beziehungsweise sich vielleicht auch mal mit seiner Rechtsabteilung abgestimmt zu haben, ja.
So ist es. Gut. Dann lass uns doch mal.
So, auch ein schöner Einstieg gewesen in die Sendung, nicht wie geplant, aber.
wir planen doch kaum was, sagen wir es mal so.
Wir freestylen doch relativ oft, ja.
Das ist wohl wahr. Auch wenn wir Sendungsnotizen haben, aber die sind ja natürlich variabel, ne? Also.
Genau.
Die müssen ja nicht alle durchgearbeitet werden. Aber es gibt ein Update zu FunMove, dem Startup, dem es jetzt nicht so gut geht, sagen wir es mal ganz positiv. Es gab ja bisher den Zahlungsaufschub, der ist jetzt aber mittlerweile hinfällig. Jetzt hat nämlich das Gericht in den Niederlanden erklärt, dass FunMove insolvent ist. Der am 12. Juli gewährte Zahlungsaufschub oder den sie dort eingereicht haben, der ist jetzt mittlerweile hinfällig. Das Unternehmen ist jetzt offiziell insolvent. Das bezieht sich aber nur auf das auf die Marke in den Niederlanden. Es gibt ja noch andere Unternehmen in verschiedenen europäischen Nachbarländern. Sie haben das ja ein bisschen gesplittet, das muss man fairerweise dazu sagen. Da ist diese ganze Insolvenzgeschichte noch nicht so weit vorangetreten. Das ist im Moment noch in der Schwebe, da fehlen mir auch genauere Informationen. Es bezieht sich nur auf das direkte Unternehmen, was in den Niederlanden ansässig ist. Das ist jetzt offiziell insolvent. Mittlerweile versucht das Unternehmen, alles Mögliche an Vermögenswerte zu veräußern, um noch in irgendeiner Form wieder liquide Mittel in Umlauf zu bringen oder ins Unternehmen reinzubekommen. Das scheint aber, was man im Moment so lesen kann, nicht so gut zu gelingen. Also da gibt es wohl massive Probleme. Des Weiteren habe ich noch einen interessanten Artikel gefunden im Manager-Magazin. Da gab es nämlich schon 2022 einen sehr ausführlichen Bericht darüber, dass FunMove nur knapp einer Insolvenz vorbeigeschrammt ist. Den Artikel verlinken wir mal in den Shownotes. Das ist doch ja sehr aufschlussreich. Und mehr oder weniger kann man auch drin lesen, dass sie sich ja in vielen Bereichen falsch aufgestellt haben, Zielgruppen falsch angesprochen haben oder falsche Zielgruppen erschlossen haben, doch relativ spitzes Portfolio haben. Wenn man sich mal diese Fahrräder anschaut, sind das ja Fahrräder, die mehr oder weniger als Urban Bikes beworben werden, also reine City-Fahrräder. Und egal, welche Bauform man sich jetzt anschaut, es sind ja durch die Bank weg City-Räder gewesen. Und sie hatten ja kein breites Portfolio in dem Sinn, dass sie jetzt sagen, na, wir haben jetzt noch ein Trekkingrad oder wir haben jetzt noch ein meinetwegen auch ein Mountainbike. Okay, das ist jetzt noch schon wieder eine ganz andere Kategorie. Aber ich sag mal, wo ein Citybike ist, da könnte ein Trekkingrad jetzt nicht weit weg sein. Also sie haben jetzt auch nicht an die Bevölkerung gedacht, die jetzt nicht im urbanen Umfeld unterwegs ist. Und auch die Ansprache und auch die Markenbotschafter, die sich ausgesucht haben, die gingen ja eindeutig in ein und dieselbe Richtung. Und sie haben da also ein ganz spezielles Publikum mit ansprechen wollen, nach meiner Meinung und auch nach der Meinung von dem Manager-Magazin. Ja, dazu kommt noch, dass alle Komponenten oder sehr, sehr viele Komponenten an dem Fahrrad Eigenentwicklungen sind und proprietäre Dinge sind, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, nicht nur die Elektronik, sondern auch die ganzen konventionellen viele konventionelle Fahrradkomponenten sind proprietär an dem Fahrrad und das ist nach meiner Meinung, ich will jetzt nicht sagen ein No-Go, aber das ist so eine Sache, da würde ich jetzt mir kein Fahrrad von kaufen und ich hoffe mal, dass jetzt diese Insolvenz auch so ein bisschen augenöffnend ist und vielleicht auch so ein bisschen den Markt in Anführungsstrichen bereinigt, dass da jetzt ein Umdenken stattfindet, dass man jetzt nicht nur so proprietäre Startups in den Start bringt und dass man vielleicht mehr auf Standardkomponenten setzt und da andere Lösungen an den Start bringt. Allein schon diese ganze Cloud-Lösung, diese ganze Cloud-Geschichte. Es gibt halt Dinge, die jetzt nicht unbedingt auf Biegen und Brechen in die Cloud gehören. Und dazu zählt nach meiner Meinung auch ein Fahrrad oder eine Fahrradtechnologie. Mhm. Und ich finde es auch mal sehr bedenklich, wenn ein Startup kommt und vollmundige Äußerungen tätigt. Wir revolutionieren jetzt den Fahrradmarkt und denken jetzt das ganze Konzept Fahrrad komplett neu. Egal in welcher Branche, wenn jetzt jemand kommt und solche Äußerungen tätigt, dann sollte man ganz vorsichtig sein, weil mit solchen Dingen kann man, wie gesagt, auch kräftig auf die Schnauze fallen. Und das ist jetzt ja von Move mehr oder weniger passiert. Leider Gottes. Ich hätte mir gewünscht, dass das ein bisschen anders ausgegangen wäre. Wir wissen ja noch nicht, wie es komplett ausgeht, wer es jetzt kaufen mag oder wer es jetzt kaufen will. Aber ich glaube, da ist auch wenig Interesse dran, so ein Zeug zu kaufen. Weil wenn man sich jetzt mal die technischen Details anschaut, da ist jetzt nicht so viel drin, was dieses Produkt jetzt extrem outstanding macht. Also da gibt es ein paar Kleinigkeiten, die sehr interessant sind. Gerade so dieser Diebstahlschutz und diese ganze Technologie, das Fahrrad zu tracken. Aber das ist jetzt ja auch kein Hexenwerk, was jetzt nicht unbedingt auch bei marktbegleitenden Herstellern zu finden ist. Ist meine persönliche Meinung.
Ja, also es würde anders aussehen, wenn die da wirklich die Software oder die App hätten, ja, die man dann unbedingt haben will oder aber halt auch die Hardware eventuell haben will.
Ja.
Wie hieß dann noch damals diese Kickstarter Fahrrad, diese Alternative für das Bosch-System?
Kobi meinst du?
Kobi, genau.
Die hat ja Bosch gekauft. Bosch gekauft.
Genau, die wurden von Bosch gekauft. Mhm. Das war so eine Sache, aber sowas, wir hatten letzte Folge ja schon drüber gesprochen, sowas sehe ich bei VanMoof einfach nicht, dass da einer da ist, der deswegen dann sich VanMoof kauft, um halt an dieses eine Feature oder an diese zwei Feature vielleicht ranzukommen.
Ja.
Sehe ich da jetzt nicht unbedingt. Dafür war das jetzt nicht so ein Ding wie bei Kobi damals.
Ja, das sehe ich genauso. Und es ist jetzt ja auch nicht, wie ich eben schon sagte, dass die das Rad neu erfunden haben. Ich habe letztens einen Podcast gehört, da haben sie gesagt, ja, VanMoof war ja ein extrem innovativ oder ist ja im Moment irgendwie immer noch ein extrem innovatives Unternehmen und da kann sich Bosch eine Scheibe von abschneiden. Und da habe ich nur gedacht, Mensch, wahrscheinlich kennst du die Produkte und das Feature-Set von Bosch-Produkten nicht. Also das ist nach wie vor auch von der Technik her erstens mal extrem weit verbreitet. Das bedeutet ja nicht unbedingt, dass es auch das Beste ist, aber vom Feature-Set kann das absolut VanMoof das Wasser reichen und vielleicht sogar noch in vielen Dingen übertrumpfen. Also da sollte man sich vielleicht, bevor man solche Aussagen trifft, erstmal mit dem Portfolio von Bosch auseinandersetzen. Und Bosch hat ja auch wahnsinnig viele Kategorien oder besser gesagt Leistungsklassen. Da geht's ja von günstig bis ganz teuer. Also, ne?
Nee, aber vor allem Bosch ist ja nicht im Fahrradmarkt, also nicht im Endkunden-Komplett-Fahrradmarkt-Geschäft tätig.
Ja, klar, aber er meinte halt die Bosch-Technologie, die sich die anderen Hersteller halt einbauen.
Aber wie wir es eben schon gesagt haben, da sehe ich jetzt nicht zwingend, bis auf was du schon angesprochen hattest, dass da irgendwas Interessantes wäre, wo Bosch dann sagen würde, dafür kaufen wir halt jetzt im Konkursverfahren, bieten wir mal da auf VanMoof oder so. Ja.
Ja.
Was man nicht unterschätzen darf, klar, Design etc., immer Geschmackssache, aber da gibt es, wie gesagt, liegen sie jetzt nicht so falsch, meiner Meinung nach. Also VanMoof,
das ist Geschmackssache.
Was Design betrifft, was auch so den Technikansatz betrifft, generell, ja, wie gesagt, Design hauptsächlich. Aber da ist Bosch halt der falsche Ansprechpartner.
Ja, klar.
Bosch wegen dem Fahrraddesign, wie gesagt, Rahmen, Form, Optik, hätten sie da in dem Markt sind sie einfach nicht tätig, ja.
So ist es. Und ich meine, dass das konventionelle Fahrradprodukt an sich oder das Fahrrad, die Fahrradqualität von VanMoof, die ist ja jetzt auch nicht überragend. Das ist Standardzeug.
Oh, ja, da sagst du was. Du hast ja letzte Woche auch schon angesprochen. Ich bin da mal bei Reddit auf die Suche gegangen.
Ja.
Holla, die Waldfee. Da gibt's Berichte. Holla.
Also ich zitiere mal meinen Fahrradhändler des Vertrauens, der auch kurzzeitig Servicepartner von VanMoof war. Also es ist jetzt nicht meine Meinung, weil ich kann mir darüber kein Bild machen über die Marke, weil ich das Produkt nicht selbst gefahren bin. Ich bin es mal 500 Meter gefahren, aber das reicht natürlich nicht für einen objektiven Einblick. Aber er sagte, das ist der letzte Rotz, der produziert worden ist. Das würde er seinen ärgsten Feind nicht empfehlen. Und deswegen ist er auch aus der ganzen Service-Geschichte ausgetreten. Das ist richtiger Ramsch, der da verbaut worden ist. So, das war seine Aussage, Zitat. Ob das so ist oder nicht, kann ich nicht beurteilen. Dem muss ich jetzt Glauben schenken. Gut, lass uns nicht in Van Moof-Bashing hier weitermachen, das können andere tun. Wie gesagt.
Ja, mein Gott, was war das Bashing? Wie gesagt, zu dem, was, oder was du auch eben gesagt hast mit deinem Fahrradhändler deines Vertrauens.
Ja.
Ich kann es nicht beurteilen und wie gesagt, das klar, inwieweit da die einzelnen Berichte vielleicht auch übertrieben sind, die bei Held Reddit da aufgetaucht sind, ist eine andere Frage, aber insgesamt kann man sich da schon ein Bild zusammenschrauben.
Ja, ich meine, ich habe ja...
Ob das dann so extrem ist, wie es der ein oder andere darstellt, ist die andere Frage, aber wie gesagt, unterm Strich, es ist ja nicht nur ein Report, oder ein Bericht, der in diese Richtung geht, sondern es sind ja viele. Und selbst wenn man da sagt, okay, nicht alles für bare Münze, beziehungsweise diese Prise Salz und vielleicht nur 50% davon, das heißt 50% davon wäre schon.
Ja, voller. Klar. Ich habe ja den einen Bekannten, der das Ding 8-mal hin und her geschickt hat. Mhm. Ja, der erzählt mir kein Märchen. Also,
selbst wenn es nur 4-mal wären.
Selbst wenn es 3-mal wären, also dann zwischendurch hat er dann auch das Angebot bekommen, dass sie ihm die Ersatzteile zuschicken und dass er das selbst umbauen soll. Ja, schönen Dank auch. Ich glaube, das geht doch nicht. Also komm. Also das geht doch nicht. Das ist genauso, wenn sie mir jetzt sagen, ja, wir schicken jetzt mal den Vergaser von ihrem Golf zu, bauen sie ihn mal selbst um. Also ist das Gleiche. Also. Naja. Gut, für mich war diese Marke kam die sowieso niemals in Frage. Von daher traue ich dem Unternehmen jetzt keine Tränen nach. Allerdings ist noch anzumerken, dass es von Carboy die Bikey-App gibt, wo man den Bluetooth-Schlüssel auslesen kann und lokal speichern kann und somit halt zumindest wieder Zugang zu seinem Van Moof-Fahrrad bekommt, falls die Server dann irgendwann mal abgeschaltet werden. Man muss allerdings dazu sagen, das ist ja nur ein kleiner Teil vom Funktionsumfang. Also man hat dann zumindest wieder ein fahrbares Fahrrad, aber das ganze Feature-Set ist damit ja auch nicht abzubilden mit der ganzen Geschichte. Und man weiß ja auch nicht, ob dann irgendwann mal Carboy sagt, naja, wir nehmen jetzt dafür Kohle, dafür, dass ihr euren Schlüssel zur Verfügung bekommen habt von uns und machen jetzt ein Abo-Modell draus oder wir schalten das Ganze ab. Es gibt allerdings auch auf GitHub Anleitungen und Möglichkeiten, sich den Bluetooth-Schlüssel auszulesen und es auch nicht über diese Bikey-App laufen zu lassen, sondern über ganz andere Möglichkeiten, wo man dann das dann selbst gelöst hat. Aber das ist natürlich jetzt auch keine Lösung für den Otto-Normal-Fahrradfahrer. Da muss man schon ein bisschen technisches Know-how haben. Also für Oma Erna oder Opa Erna oder Opa Ewald, der sich so ein Fahrrad gekauft hat, ist das sicherlich keine Lösung. Allerdings wird das ja auch kein Kunde sein, der so ein Fahrrad hat. Wahrscheinlich.
Oh, eine kleine Service-Meldung noch in Bezug auf E-Bikes.
Ja.
Bei uns in der Region, beziehungsweise ich habe es auch schon von anderen gehört, die in anderen Bundesländern hier unterwegs sind mit ihren E-Bikes, gibt es anscheinend die letzten Wochen verstärkt Kontrollen, was jetzt das Tuning von Fahrrädern betrifft. Da sollte man aufpassen, wenn man da irgendwie entweder auf Third-Party-Lösungen zurückgreift, beziehungsweise eigenen Hack einfach praktiziert, indem man Sensor und Magnet da ein bisschen an andere Stellen verlegt, um da halt an der normalen Begrenzung vorbei schneller fahren zu können. Ich denke mal, jeder, der sowas nutzt oder entsprechend sein Fahrrad umgebaut hat, weiß, was er da tut, ja, und wie er gegen die StVO verstößt, beziehungsweise gegen die Betriebserlaubnis seines E-Bikes.
Ja.
Nur mal so zum Nachdenken und vielleicht mal ein bisschen ein Auge mehr auf beim Radfahren. Wenn ihr das wie immer alleine in freier Natur macht, ist die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich geringer, erwischt zu werden. Nur wenn man in der Stadt unterwegs ist, sollte man da vielleicht ein bisschen aufpassen und sich vor allem auch der Gefahrenquelle sich selbst gegenüber nochmal bewusster werden. die Knautschzone auf dem Rad ist man immer selbst.
Ja.
Man wird sowieso als Fahrradfahrer generell im Verkehr unterschätzt, was die Geschwindigkeit betrifft, als E-Bike-Fahrer sowieso. Mhm. Gerade auch da, weil nicht unbedingt für den Laien ersichtlich ist, fährst du ein normales Pedelec, fährst du ein S-Pedelec, ja, oder fährst du vielleicht auch der anderen, ja, die ja, für die du den kleinen Motorradführerschein brauchen würdest, ja, weil sie halt schneller als die, auch als ein S-Pedelec sind und von der Zulassung dann quasi schon als Motorrad laufen, und der da halt auch entsprechend Geschwindigkeiten über 50 locker erreichen können, E-Rocket etc. und so weiter, ja.
Ja.
Und da gibt es ja auch andere Hersteller, die in dem Bereich unterwegs sind und wo das Fahrrad ja, oder wo das Gefährt noch näher an einem Fahrrad ist von der Optik her, als jetzt zum Beispiel das E-Rocket. Also da sollte man definitiv sich überlegen, ob es einem das wirklich wert ist. Ja, also nicht nur, was jetzt den Bußgeldkatalog betrifft, ja, und das Stilllegen des Fahrrads und die Beschlagnahme, ja, mhm. Sondern auch die eigene Gesundheit, weil, wie gesagt, man selbst, okay, aber wie gesagt, der andere Verkehr kann das meistens schlecht einschätzen.
Das ist so, ja. Es ist ja auch nicht nur, dass die Betriebserlaubnis erlischt, sondern auch der Versicherungsschutz erlischt natürlich.
Ja, das kommt ja alles dann oben zu. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass sich jeder, der es macht, mit also der Thematik auch bewusst ist und das ja wissentlich für sich selbst eingeht. Wie gesagt, so ein kleiner Servicehinweis mal, weil in der Vergangenheit hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Ich selbst habe es ja auch schon getestet, das eine oder andere System, um da halt das quasi frei zu machen, um es mal so auszudrücken. Aber das wäre jetzt nichts, was ich, wie gesagt, vor allem ständig, permanent am Rad und schon gar nicht in der Stadt. Mir geht es da nicht unbedingt um das Bußgeld, sondern einfach um die Versuchung, das dann auch wirklich im Stadtverkehr halt auszunutzen.
Ja.
Und das kann, also, ja.
So ist es.
Muss nicht sein. Ja.
So ist es. Genau.
Weil wenn man mal überlegt, wie wenn ich selbst ohne, alle also mit meinem normalen Rad unterwegs war früher, ja, und in der 30er-Zone, knapp 30, dann kannst du ja bequem fahren, ja. Wenn du da regelmäßig ein bisschen trainiert bist, dann fährst du halt die Geschwindigkeit oder vielleicht knapp drunter, ja, was du da dann überholt wirst in der 30er. Sorry, aber.
Ja, so ist es.
Deswegen, Vorsicht, Kollegen.
Ja, ich meine, früher haben sie die Mopeds kontrolliert auf dem Prüfstand und heute sind es die E-Bikes. So ändern sich die Zeiten.
Ja, vor allem so oft, also wenn man da im Netz unterwegs ist, wie oft dir da sowas auch vorgespült wird, ja.
Ja, das ist richtig.
An Werbung für die Sachen, ja, das ist unglaublich, ja.
Ja. Gut, dann, wo wir gerade bei...
Damit haben wir jetzt, ja, schließen wir mal ab.
Den Fahrradblock, sonst wären wir ja noch zum Fahrradpodcast. Das wollen wir ja auch nicht. Lass uns doch im Wirtschaftsblock bleiben und lass uns über Logitech sprechen. Logitech hat sich mal wieder ein Unternehmen einverleibt, was nach meiner Meinung auch ein sehr, sehr kluger Schachzug gewesen ist. Sie haben Loopdeck aufgekauft. Loopdeck ist nach meiner Meinung so das Konkurrenzprodukt zu den Stream Deck von Elgato. Feature-technisch sind die, denke ich, relativ identisch. Das eine kann das mehr, das andere kann das mehr. Aber es sind Produkte, die doch im gleichen Kundenumfeld unterwegs sind, richten sich vornehmlich an Streamer, an Leute, die gewisse Dinge automatisieren wollen, im Schnellzug haben wollen. Also da gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten, warum man sich ein Loopdeck kaufen soll oder vielleicht auch ein Elgato Stream Deck. Und Logitech möchte natürlich so ein bisschen im Game bleiben, im wahrsten Sinne des Wortes, und jetzt nicht irgendwo Elgato, ja, hinterher sein, technologisch gesehen, und hat gesagt, ja, wir entwickeln jetzt nichts Neues, wir kaufen uns Technologie dazu. Und das ist die Firma Loopdeck, was ich gar nicht wusste, dass Loopdeck ein finnisches Unternehmen ist. Das war mir bisher gar nicht bewusst, erst nachdem ich den Artikel gelesen habe. Aber wie gesagt, Kaufpreis ist, glaube ich, noch gar nicht nach außen gedrungen, ist mir bisher nicht über den Weg gelaufen. Keine Ahnung. Allerdings, was Logitech kommuniziert hat, Loopdeck soll den Namen beibehalten und soll weiterhin genauso agieren, wie sie es vorher auch getan haben. Wie lange das so bleibt, weiß ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass irgendwann mal das Ganze dann auch in das Logitech-Portfolio mit einfließen wird. Obwohl, wenn man das sich genau betrachtet, sie haben ja auch Blue Microphones aufgekauft und die Marke Blue ist ja bisher auch unberührt vom Namen und es existiert ja weiterhin das Branding. Also ich könnte mir vorstellen, dass das bei Looptech auch so bleibt. Ja.
Ja, wenn man mal guckt, Looptech, ja, die gibt's ja jetzt mittlerweile auch schon länger. Und wie die angefangen haben, damals Indiegogo mit ihrem ersten Looptech, was ja hier so ein Edding,
für Photoshop und sowas, ne?
Für Lightroom im Prinzip halt so eine Bedienkonsole war, um da weg von der Tastatur halt auf so ein spezielles Tool zu gehen. Und wie steil das damals ging bei Indiegogo, ja, das war ja auch relativ schnell, wenn ich mich recht entsinne, halt finanziert. Und wie die heute sind oder auch durch wie viele Iterationen, die halt bei dem Original Looptech halt gegangen sind, wie sich das weiterentwickelt hat und was sie heute alles machen, beziehungsweise in welche Richtung sie jetzt sich auch entwickelt haben mit, du hast ja schon gesagt, mit den Stream Deck Alternativen. Also das ist auch ein schönes, eine schöne Entwicklung gewesen. Da kann man wirklich sagen, das ist auch eins der Hardware crowdfunded Projekte, die wirklich sehr erfolgreich im Prinzip bis heute aktiv sind, ja, die die Zeit überlebt haben, die nicht so ein One-Hit-Wonder waren. Und da gibt es noch andere Beispiele, aber so viel bedeutende fallen mir da jetzt auch nicht ein.
Oh doch, Peak Design fällt mir
ein. Ich wollte es gerade ansprechen. Das ist ja auch so ein Ding, über was wir schon öfter gesprochen haben, gerade wenn es um neue Sachen geht, dass sie immer wieder die Plattform ja auch zur Finanzierung nutzen, was dem ich ein bisschen skeptisch gegenüberstehe.
Das ist ein Marketinginstrument, ganz eindeutig.
Hut ab, mein Gott, alles richtig gemacht, ja.
Ja, welche Marke mir noch einfällt, das ist Nomad. Die haben ja damals auch mit einem Produkt angefangen und sind ja jetzt mehr oder weniger auch eine bedeutende Größe im Premium-Zubehörmarkt geworden für Apple-Produkte. Also die haben sich auch gesteigert. Ist jetzt zwar kein Riesenunternehmen, aber sie sind solide aufgestellt, bringen immer wieder neue interessante Produkte auf den Markt. Und sind immer mehr zur Premium-Marke geworden, weil das Produkt, was sie damals so gezeigt haben, naja, das war interessant, aber jetzt nicht Premium. Und diesen Begriff Premium-Brand, das haben sie ja mehr oder weniger jetzt erst in den letzten 3, 4, 5 Jahren bekommen, nachdem sie dann halt auch wirklich Premium-Produkte rausgebracht haben. Gut. Somit geht es mit Looptech auf jeden Fall weiter. Unter dem gleichen.
Ja, wobei da war ja nichts, was ich gehört hätte, dass sie irgendwie Probleme hätten.
Also das war mir auch nichts bekannt.
Ja.
Das ist, denke ich.
Ja, okay, mit Logitech haben sie, denke ich, auch ein gutes Zuhause jetzt gefunden.
Ja, klar.
Das dürfte da, denke ich mal, ähnlich gut weitergehen für sie, ja, wie vorher auch. Von daher mal gespannt, was da an neuen Produkten dann in Zukunft kommt, ja.
Auf jeden Fall. Gut, jetzt noch ein kleines Follow-up-Thema. Wir hatten ja in der Vergangenheit darüber gesprochen, dass es eine neue Auktion gibt, ein neues iPhone, also ein Original-iPhone, das allererste iPhone an sich. Nicht das allererste iPhone, was jemals produziert worden ist, sondern die erste Modellreihe, um das jetzt nochmal konkret zu sagen. Da hatte man ja sehr hohe Summen erwartet und die Prognose, die sagte ja, naja, so $100,000 sollte das Modell erreichen oder das jeweilige Auktionsprodukt. Aber das hat jetzt wirklich den Boden rausgeschlagen. Das Ding hat erreicht 190.373 US-Dollar. Ja, da fehlen mir die Worte. Also das ist ja der Hammer. Das ist jetzt der höchste Preis, der jemals für ein original verpacktes Original-iPhone erzielt worden ist. Meine Güte, es ist immer wieder erstaunlich, was das für Blüten schlägt derzeit.
Ja. Ja, vor allem mit dem kannst du nicht mehr viel machen. Ne?
Naja, und vor allem, wenn er das auspackt, dann hat er gleich mal den Warenwert auf fast null heruntergesetzt, sagen wir es mal so. Weil geöffnete iPhones, die werden zwar auch relativ hoch gehandelt, aber bei weitem nicht bei 190.000 US-Dollar.
Naja. Ah, mein Gott, das kannst du ja nochmal selbst einspeisen.
Mittlerweile gibt es ja Spezialfirmen, die sich nur darauf spezialisiert haben, das herauszufinden, ob es Originalfolie aus dem Jahrzehnt oder aus der Zeit ist oder nicht. Da gibt es Gutachter, die sich darauf spezialisiert haben. Weil ich meine, wer 190.000 Dollar dafür bietet, der möchte natürlich auch sicher gehen, dass es ein wirklich original verpacktes iPhone ist.
Naja, vor einiger Zeit gab es ja im Videospielbereich mal mit einer Firma ziemlich böses Blut, die da einiges als original etc. Eingestuft hat, was leider nicht ganz so der Fall war.
Ja, das ist ja genauso ein Markt, Videospiele original verpackt. Gibt es eigentlich wurden die jetzt die ganzen Atari-Spiele gefunden oder die Konsolen, die irgendwo in der Wüste vergraben worden sind oder wurde danach schon
gesucht? Ach, da gibt es eine Dokumentation drüber, kann man sich angucken. Ich weiß jetzt nicht, wo sie verfügbar ist, aber
okay.
Da ging es ja hier um die IT-Module, ja.
Ja.
Die in der Wüste da vergraben wurden, ja. Da gibt es eine Dokumentation.
Aber die wurden nicht gefunden oder willst du jetzt nicht die?
Ich will jetzt nichts Falsches sagen.
Okay.
Ich bin der Meinung, sie wurden gefunden, aber ob das jetzt wirklich die richtige Erinnerung ist, weiß ich jetzt gar nicht.
Aber die hat ja Atari selbst verbuddelt, so viel wie ich weiß.
Ja, ja. Ne?
Okay.
Ja, das war, na mein Gott, das Ding war ein Flop. Ja. Die haben so viele Module produziert, die sie nie verkaufen konnten und haben sie dann quasi vernichtet, ja.
Ob vergraben jetzt die richtige Methode ist, das ist nochmal eine andere Sache. Ob das jetzt umweltfreundlich ist, aber okay.
Ja, ach, guck mal, wie lange das her ist.
Ja, klar. Gut, interessant.
Guck mal, wie lange das her ist.
Also, war das wirklich so ein Flop, das Spiel? Okay.
Ja.
Ich dachte, E.T., wenn das zur richtigen Zeit rausgekommen ist.
Das kam, glaube ich, auch zur richtigen Zeit raus, aber es war halt einfach ein Flop.
Okay. Naja, das heißt ja nicht, dass unbedingt, nur weil es ein Spiel zum Film ist, dass es auch automatisch
gut sein muss. Ja, ich glaube, das Problem war damals einfach, es war zwar ein, mir fällt jetzt der Name des Programmierers nicht ein, aber der hatte vorher auf jeden Fall gute Arbeit gemacht, beziehungsweise auch Erfolge gehabt. Und hatte da allerdings, glaube ich, einfach eine Deadline, die war viel zu kurz. Und dann kam ein Flop dabei raus. Ja,
aber naja, klar. Zu wenig Zeit hast, dann leidet natürlich auch die Qualität im Normalfall. Gut, dann gibt es noch ein Follow-up-Thema. Ich glaube, das Produkt wird jetzt zum Dauer-Running-Gag bei uns im Podcast. Wie oft wir jetzt schon über den Samsung Viewfinity S9 gesprochen haben und wir kriegen kein Pfennig Geld von Samsung dafür. Meine Güte, das müssten wir auch mal ändern, aber okay. Da gibt es jetzt zwei Preise, die bestätigt worden sind von Samsung. Es gibt den Startpreis, also den Frühbestellerpreis, der ist nach meiner Meinung auch nicht so viel besser macht. Der liegt bei 1599 Euro. Das bezieht sich aber allerdings nur auf einen begrenzten Bestellungszeitraum oder Bestellzeitraum. Und dann den Listenpreis, wo er wahrscheinlich nach diesem Bestellzeitraum rauffallen soll, das ist dann 1730 Euro. Den Preis hatten wir auch in der letzten Woche schon, glaube ich, gesagt. Das war auch der Preis,
also den selbstbewusst sind sie ja, was den Preis betrifft.
Den Heise rausgehauen hat. Da habe ich auch gesagt, das ist nach meiner Meinung schwierig, sich denn für dieses Modell zu entscheiden. Wenn man im Apple-Kosmos zu Hause ist. Aber es gibt ja auch Leute,
generell, die... Generell in welchem Kosmos man unterwegs ist. Er bietet zwar noch ein paar mehr Features als jetzt das Apple-Display.
Ja.
Aber.
Ja, also speziell die Anschlüsse sind interessant. Wir haben einmal Thunderbolt-Anschluss, der 90 Watt liefert. Das macht auch das Apple-Display. Ich glaube, das liefert sogar 95 Watt. Wir haben dann dreimal USB-C. Das hat auch das Apple-Display. Und was leider nicht das Apple-Display hat, wir haben Mini-Display-Port. Interessant wäre jetzt noch zu wissen, ob man zwischen den beiden Quellen umschalten kann.
Ja, würde ich mal von ausgehen.
Ja, da gehe ich auch von aus. Dann wäre das zum Beispiel ein kleiner Pluspunkt für das Samsung-Gerät, wenn man halt zwei verschiedene Geräte anschließen kann und umschalten kann. Wir haben 600 Nits an Helligkeit. ist jetzt kein überragender Wert, muss ich sagen. Und wir haben nach wie vor die 60 Hertz, die bestätigt worden sind. Ja, okay.
Warum ist das nicht mehr, ja?
Man könnte in verschiedenen Dingen noch mehr punkten gegenüber dem Apple-Display, aber die restlichen Werte sind mehr oder weniger alle relativ mager. Verfügbarkeit ab August. Ja, und du hast es noch ein bisschen ergänzt.
Thematisch. Ja, genau. Es hat ein mattes Display, was ja bei Apple mit dieser Nanotexture ein Aufpreis von 250 wäre.
Genau.
Der Fuß ist ja auch neigungs- und höhenverstellbar.
Ja.
Das ist ja beim Studio-Display da auch nicht der Fall. Und würde da sagenhafte 450 Euro kosten.
Das ist richtig.
Für den Fuß. Ja, das ist nach wie vor ein Witz, meiner Meinung nach. Egal wie schön und von Hand gefräst und poliert dieser Fuß ist von Apple, aber 54 Euro, Freunde. Also,
ja, das ist.
Also das ist schon eine Funktion, die ich noch nie bei einem Monitor genutzt habe, ja, Pivot-Funktion. Schön, dass er es hat, aber.
Ich habe es mal getestet, so nach dem Motto, du hast jetzt hier, also ich habe ja einige, oder wir beide haben ja sogar mal einige Yama-Monitore getestet und da hat man es halt mal ausprobiert, wie das so ist, aber ich denke für Leute, die sehr, sehr viel Textverarbeitung machen,
ist das interessant. Es gibt ja auch Ultraweit-Monitore mit Pivot-Funktion.
Ja.
Also wer das Feature braucht, okay. Wie gesagt, ich brauche sie jetzt nicht, die Funktion, aber sie ist da.
Ja.
Und wir hatten ja auch schon drüber gesprochen hier über diese Smart TV Apps und
klar.
Sie haben ja auch diese Samsung App für Cloud Gaming, also Xbox und Sony etc. Kann man machen. Inwieweit man das natürlich am Monitor nutzen will, ist eine andere Frage. Aber wir hatten da ja auch schon gerade so als Feature, was jetzt AirPlay etc. bei Apple betrifft, beziehungsweise so als Wunschfunktion für das Apple-Display drüber gesprochen. Und dann würdest du so eine ähnliche Funktion ja dann quasi über iOS und AirPlay dann haben. Hier hast du es direkt eingebaut in den Monitor. Wer den Monitor dann noch als Fernseher nutzen will, okay. Beziehungsweise als Streaming-Display nutzen will, okay. Kann man machen, gerade, mein Gott, wenn der Preis halt drin ist, okay. Ich würde da gerade halt bei den ein bisschen vorsichtig sein, wenn man halt so die Problematik von Smart TVs sich so ein bisschen vor Auge führt, was da jetzt gerade hier Werbung etc. betrifft, müsste man mal aufpassen, wie das da bei dem Monitor halt aussieht.
Ja.
Aber ansonsten, klar, eine nette Funktion. Also ich, wie gesagt, nutze ja mein Smart TV auch vollkommen. Ja, hab da nicht extra noch ein Apple TV dranhängen oder so gerade. Ja, ich weiß ja, was da gerade unter Google Android halt so läuft, ja, was mein Sony draus macht, auch mit der Werbung etc. Ich kann mit leben. Wie gesagt, andere sehen das ein bisschen anders. Ja, aber das muss ja jeder für sich selbst entscheiden. Die Funktion ist da und wie gesagt, du brauchst eine Box eventuell weniger. Es gibt ja auch welche, die haben ihren Apple TV am Monitor dranhängen.
Ja, klar.
Ja, wäre dann halt da die Funktion.
Ja, auf jeden Fall. Gut, und eine Fernbedienung ist im Lieferumfang enthalten. Das ist jetzt auch noch.
Macht ja in dem Fall dann auch Sinn, ja.
Macht Sinn auf jeden Fall, ja. Ja, also wenn man sich das so anschaut, die Preise, die sind schon sehr selbstbewusst, da hast du recht. Und man kann sich das natürlich auch schön rechnen mit den ganzen Aufpreisen. Das haben wir jetzt ja auch getan. Wir haben uns das jetzt schön gerechnet. Wer auf jeden Fall ein mattes Display haben möchte und darauf sehr viel Wert legt und ihm relativ egal ist, ob da jetzt Samsung oder Apple draufsteht, für den könnte das, denke ich, interessant sein. Bei allen anderen, da muss man sich das wirklich stark überlegen, ob man jetzt nicht zum Studio-Display greift. Aber das ist ja auch nur meine persönliche Meinung, keine Frage. Obwohl, wie ich es auch in der letzten Woche schon gesagt habe, im 5K-Bereich gibt es sehr, sehr wenig Auswahl. Da gibt es LG und die sind im ähnlichen Preisbereich unterwegs. Also von daher ist der Preis, wenn man mal sehr lange drüber nachdenkt, jetzt nicht so ganz überzogen. Also zumindest nicht der Startpreis von 15,99. Bei den 17,30, da wird es dann schon ein bisschen, da wird es schon ein bisschen schwieriger. Aber bei den 1600, ja, okay.
Ich hätte mir halt bei der Wiederholfrequenz ein bisschen mehr
gewünscht. Ja, klar. Gut, aber egal. Egal. Kommen wir zur nächsten Gerüchtesituation, die Mark Gurman rausgehauen hat. Da gibt es ein paar Punkte, die ich durchaus nachvollziehen kann, aber da gibt es einen Punkt, den ich sehr fragwürdig finde. Also er hat gesagt, wir sehen dieses Jahr noch M3-Prozessoren, also in der Standardvariante, wie wir das ja auch schon beim M2 gesehen haben. Man fängt mit der Standardversion an und dann später kommen dann irgendwann mal die Pro, Max und Ultra-Versionen raus. Aber er geht davon aus, dass wir im Oktober nicht nur einen Oktober haben, sondern einen Mactober haben und dass Apple da die einige Produktreihen updatet. Er sagt, der iMac 24 Zoll, das sehe ich nach 2,5 Jahren der Existenz auch als sinnvoll an, dass man das Ding auf einen neuen Prozessor hebt. Das kann ich vollkommen unterschreiben. Und wenn sie es dieses Jahr tun, ist es umso besser. Keine Frage. Aber er sagt auch, dass das MacBook Air 13 Zoll, wohlbemerkt 13 Zoll, abgedatet werden sollte. Und nicht sollte, sondern abgedatet wird im Oktober. Und das Ding ist ja relativ frisch. Und wir haben ja jetzt erst ein neues 15 Zoll gesehen mit M2. Und dass sie dann da wieder so eine differenzierte Produktlinie haben mit schnellem aktuellen Prozessor und zwar auch einem schnellen, aber nicht ganz aktuellen Prozessor im 15 Zoll Bereich, das sehe ich sehr, sehr kritisch und finde ich für den Kunden wiederum auch sehr verwirrend. Also, wenn das so kommt.
Also ich kann verstehen, wenn es so kommen sollte, weil wir gerade erst das 15er bekommen haben und so kurz danach ein Prozessor-Upgrade, ja, dann verschreckst du dir oder verärgerst du dir auch wieder die Kunden, die gerade zum 15er gegriffen haben.
Klar.
Das könnte ich schon nachvollziehen. Die Frage ist halt nur, würde man dann nicht einfach noch ein bisschen warten und dann beide zusammen updaten?
Ja, dann müsste man.
Weil wer jetzt ein M2 hat, wird sich wahrscheinlich auch nicht unbedingt jetzt ein M3-Upgrade finden, also beim MacBook Air 13 kaufen.
Nein.
Das werden ja wahrscheinlich eher die M1 sein oder halt neue Kunden.
Ja.
Und ja, wie gesagt, Ausnahmen wird es auch da geben, die dann wirklich das letzte Quäntchen mehr dann auch noch haben wollen. Und gerade auch aufgrund der 3-Nanometer Produktion, alle der 3-Nanometer Größe gehen wir mal davon aus, dass der Leistungssprung auch diesmal da noch gegeben sein wird, ein bisschen größer als von M1 zu M2, wird also interessant werden, aber wie gesagt, ich denke mal eher weniger M2-Käufer greifen oder werden upgraden zum M3. Von daher wäre es vielleicht noch eine Idee zu sagen, okay, um die 15 Käufer da nicht zu sehr zu verprellen, schieben wir das Produkt noch mal ein bisschen nach hinten. Dann haben wir auch mehr Prozessoren für die anderen Geräte zur Verfügung. Aber dann, ja, dann wartet doch auch mit dem 13er. Und macht beide gleichzeitig.
Ja, das würde ich auch besser finden. Aber allerdings, wie lange will man halt warten? Da müsste man ja bis ins nächste Jahr eigentlich reingehen. Ja, es ist schwierig. Dadurch, dass sich halt das 15er verschoben hat, der ursprüngliche Plan war ja gewesen, beides zeitgleich rauszubringen. Ja, ich würde
es einfach so Weihnachtsgeschäft. Ja. Muss es denn jetzt im Oktober sein? Schieb's nochmal 2 Monate nach hinten.
Ja. Ja, aber ich habe auch die Vermutung, dass Apple jetzt auch so ein bisschen pushen möchte, dass sie der erste Volumenhersteller sind, die 3 Nanometer Produktionsbreite oder Strukturbreite am Start haben. Ich weiß, es gibt einige kleine Nischenprozessoren, die auf 3 Nanometer schon basieren, aber ich habe ja absichtlich gesagt, Volumenhersteller, der also größere Stückzahlen rausdonnert. Und ich glaube, Apple möchte da jetzt am Start sein. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass das mit dem Oktober in irgendeiner Form hinhaut. Er redet ja sogar davon, dass es ein Event geben soll. Ja, bei den 3 Produkten, die da angekündigt worden sind, das 3. Produkt haben wir noch gar nicht genannt, das ist ja der Kracher schlechthin, da haben wir uns vor der Sendung schon drüber amüsiert, das MacBook Pro 13 Zoll, also in der klassischen Version mit Touchbar. Also
wenn das nach wie vor in der alten
Darreichungsform.
Design kommt, sorry.
Aber ja, und davon ist ja auszugehen, dass die das wohl nochmal machen werden. Vielleicht sollten sie die überflüssigen Touchbars, die sie da eingekauft haben, dahin bringen, wo Atari die IT-Module verbuddelt hat und sie sollten das da vergraben. Ich kann mir echt nicht vorstellen, warum das Ding so gut oder so lange abgegradet wird. Entweder ist das wirklich so ein Bestseller im Business-Bereich und dass es da so Top-Konditionen gibt, ich weiß es nicht. Aber alle diejenigen, die ich kenne, so in meiner Bubble, die sagen, nee, kaufe ich nicht, will ich nicht, auch wenn es da jetzt ein Upgrade gibt. Ich weiß es nicht, aber ist wahrscheinlich auch wieder nicht repräsentativ.
Ja, aber hier, come on, also das ist das letzte Produkt, ja, mit der Touchbar.
Ja.
Die Touchbar wurde im Markt eigentlich nicht angenommen.
Richtig.
Vor allem von Apple ja auch nicht wirklich gepusht.
Ja.
Klar, du hattest die in den MacBook Pros drin, aber ansonsten hast du die ja nirgends gesehen. Ja. Die wurde ja auch, wie gesagt, von Apple ja, eher stiefmütterlich behandelt. Ja. Wir haben es mal gemacht, ist eine geile Funktion, ja, findet man nett, aber
hat sich nicht durchgesetzt. Ja.
Und dann war sie weg in den großen MacBook Pros, ja, ist im 13er noch da. Ist einfach auch von Apple überholt. Ja. Das Ding ist eigentlich tote Technik.
Ja.
Welcher Entwickler sollte das denn bitte ernsthaft noch unterstützen, ja, wenn nur noch ein Gerät da ist? Das kannst du zwar, klar, Programme, die es aktuell noch unterstützen, ja, mein Gott, die werden es halt in Zukunft noch unterstützen, bis wahrscheinlich irgendein Major Release kommt und sie es dann als nicht mehr notwendig empfinden und die Funktion dann halt rausfliegt. Aber das Gerät macht eigentlich keinen Sinn mehr. Den Preisvorteil, ja, den du da hast im Line-Up, rechtfertigt meiner Meinung nach nicht, dass man das Gerät derart noch am Leben hält. Da jetzt nochmal ein neues Gehäuse oder die Touchbar austauschen, ist halt die Frage, wie teuer wäre das. Aber wie gesagt, das restliche Gehäuse an das aktuelle anpassen, da hast du ja da, wie, aber wo würde das noch Sinn machen, auch gerade im Vergleich zum 14er?
Ja, das passt also absolut nicht. Das hat ja noch nicht mal MagSafe. Das Gerät ist ja in vielen Dingen hinterhältig. Ja,
das ist aktuell so aus der Zeit gefallen.
Ja.
Dass es eigentlich keinen Sinn mehr für Apple macht. Und es ist ja auch nicht so, dass du sagst, hier, das ist vom Preis her so interessant, ja, dass das hier wirklich.
Wenn das jetzt so ein wahnsinniges Schnäppchen wäre, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt der unterste Einstieg, aber das ist es ja leider nicht.
Ja.
So $799 Einstiegspreis oder so, so ein richtiger, das geht jetzt schon schwer in die Restaurant-Ecke, aber
dann könnte man das nicht, aber das wäre halt, wenn du sagst, okay, das ist halt unser Mac Mini. Im MacBook Pro-Bereich,
ja,
alle genau. Vom Preis her.
Naja.
Okay, klar, kannst du machen, aber da würde ich sagen, warum ist das dann nicht das MacBook Air?
Ja, das ist es ja im Moment, preislich gesehen ist es ja das im Moment, das MacBook Air,
ja, aber wie gesagt,
M1,
so,
ne,
ist es wenn ja. Wenn du so hier so ein wirklich super günstiges, das ist meiner Meinung nach auch nicht das Pro 13 Zoll, sondern das sollte eigentlich das MacBook Air sein, so wie früher.
Ja, es ist absolut ein Fremdkörper im Portfolio bei Apple und ich wüsste gerne die wirklichen Gründe, warum Apple das noch im Sortiment hat.
Ja, wahrscheinlich ist es nach wie vor der Fall, dass es sich einfach sehr gut verkauft. Ja,
aber ja.
Wieso, weshalb, warum und bei wem? Oder wer kauft das Ding bitte?
Ja.
Ich würde es ja noch nicht mal verschenken, ne?
Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich habe da wirklich nur den Businessbereich im Kopf, wo es dann wahrscheinlich noch ganz andere Konditionen gibt, die, ja, aber selbst wenn es da jetzt wahnsinnige Konditionen geben würde, das wäre ja auch irgendwann mal nach außen gedrungen, so nach dem Motto, ja, wir kennen jetzt den Grund, warum das so beliebt ist oder warum Apple das so am Leben hält, ja. Weil es gibt ja bestimmt mehrere Leute, die das brennend interessiert, warum das Ding immer noch im Portfolio ist. Ja. Und ich hoffe mal, dass Mark Gurman damit jetzt nicht recht hat und dass es keinen M3-Upgrade bekommt, sondern dass es einfach raus.
Ja, ich befürchte schon.
Ja, okay. Mark Gurman hat öfter recht. Das stimmt, da hast du recht. Naja.
Ja, aber egal, ob jetzt Gurman oder jemand anderes, aber ich denke schon, dass das wahrscheinlich ein Update oder dass es ein Update bekommt. Wie gesagt, ich habe es letzte Mal schon nicht so verstanden. Ich verstehe es jetzt noch weniger.
Ja, letztes Mal war es schon grenzwertig, aber wenn das jetzt nochmal aktualisiert wird, dann
Weil, wie ist denn aktuell, man müsste mal gucken, ich habe es jetzt nicht im Kopf, wie der Preisunterschied ist zwischen den Geräten, aber ich würde dann jedem raten, spar nochmal ein bisschen länger und kauf dir lieber einen 14er.
Ja, oder notfalls ein MacBook Air, wenn
oder das, ja. Mit für dem viele reicht das ja auch aus. Es muss ja kein Pro 13 sein, ja.
So ist es. Also, Also nee, okay, gut.
Genau.
Schauen wir mal, was der Oktober uns bringt.
Wow, ich sehe gerade, okay. Ah, okay, ja.
Was jetzt Preise?
Also 1600 zu 2,4 ist schon ein Unterschied, ja.
Ja, aber du kriegst...
Okay. Ich habe gedacht, der Preisunterschied wäre gar nicht mehr so groß. Aber okay, dann kann ich das schon verstehen, warum man das in der Pro-Serie auf jeden Fall dabei hat, weil 1600, wie gesagt, die 14er fangen dann bei 2,4 an.
Ja, aber das ist ja auch kein richtiges Pro, ne? Vom Display nicht.
Also, ja, das ist ein ganz anderes Thema.
Das aber, ist ja näher am MacBook Air als am Pro. Ne? Das kommt ja noch dazu.
Du hast halt den Pro, du hast das andere Design.
Ja.
Wie gesagt, du hast den Namen Pro.
Und wie gesagt,
es fängt halt bei 1600 an.
Hast aber viele Dinge nicht. Aber okay.
Ja, aber klar, da hast du nicht mal noch mal einen Monat gespart und hast dann, da musst du schon ein bisschen länger sparen, ja.
Ja, das
gut, dass ich noch mal geguckt habe, weil es
relativiert. Aber trotzdem, es ist relativiert, aber es ist trotzdem absolut unverständlich, warum das noch im Sortiment ist. Okay. Dann lass uns doch nochmal über die letzten Gerüchte zum iPhone, über das iPhone sprechen. Oder die es zum iPhone 15 gab. Und je mehr man über dieses iPhone 15 spricht, je mehr ist es schon, ja, mehr oder man glaubt schon, es ist schon am Start und es ist schon längst existent, ne?
Hier, das Ding steht kurz vor der Veröffentlichung.
Da kommen wir später auch noch dazu.
Ja, wir haben fast August.
Ja.
Es ist nicht mehr lange.
Ja.
Selbst wenn es zu dem Spiel, also selbst dann ist es nicht mehr lange.
Okay. Aber lass uns nochmal über die letzten Gerüchte sprechen, die rauskamen, die mich auch sehr interessiert haben, weil das könnte doch auch in Kombination mit dem A17-Chip, der ja höchstwahrscheinlich auch auf 3 Nanometer basieren wird, ein interessantes Feature sein. Die Batterien sollen eine andere Bauform bekommen. Bisher sind die Batterien bei den iPhones oder die Akkuzellen so angeordnet, dass sie in der eine Art Spulenbauweise angeordnet sind. Und wenn man eine Spule zusammendreht, ist es ja logischerweise meistens so, zu 99,9%, dass man eine runde oder eine relativ runde Bauform hat. Und wenn man was Rundes ins Eckige bringt, dann ist es meistens nicht so schön, es sei denn, man spielt Fußball. Aber dann hat man immer so ein bisschen Verlust, das heißt Platzverlust. Und man kann den Platz nicht so optimal ausnutzen. Man hat also relativ toten Raum. Und bei der Stapelbauweise hat man zum Beispiel einen Vorteil, dass man den Platz besser ausnutzen kann. Da gibt es natürlich noch eine Menge andere Vorteile. Stapelbauweise bedeutet auch, dass man eine größere Kontaktfläche hat. Das bedeutet, dass die ganzen Zellen oder die ganzen übereinanderliegenden Punkte durchgehend miteinander verbunden sind. Dadurch hat man ein wesentlich besseres thermisches Verhalten und man weiß ja, Thermik, Akku, eine vernünftige Thermik, eine vernünftige Wärmeabführung bedeutet auch Langlebigkeit beim Akku. Der Akku wird dadurch länger am Leben erhalten sozusagen. Man hat also eine längere Akkulaufzeit. Jetzt nicht nur Akkulaufzeit im Sinne, wenn er aufgeladen ist, sondern eine generelle längere Lebensdauer bei den Akkus, wenn man auf diese Stapelbauweise geht oder dieses Stack-Design, wie man das auch nennen mag. Bedeutet auch, dass man, wie gesagt, die komplette Fläche ausnutzen kann, das habe ich eben schon gesagt, und auch die komplette Fläche miteinander verbunden ist. Der Strom fließt also über die komplette Kontaktfläche. Dadurch senkt sich der Widerstand und man hat halt auch weniger Wärmeabgabe. Also die, wie ich es eben auch schon sagte, die thermische Situation des Akkus ist dementsprechend wesentlich besser. Und dadurch, dass alle Dinge miteinander durchverbunden sind, kann der Akku auch wesentlich schneller aufgeladen werden. Stichwort Energiedichte. Das sind so die grundsätzlichen, grob zusammengefassten Vorteile, wenn man auf dieses Stack-Design geht. Und das ist jetzt ja nichts ganz Neues, das sehen wir auch schon in der Autoindustrie, also die meisten oder ich denke mal zu 99,9% der Akkus, die sich in Elektroautos befinden, sind auch auf dieses Stack-Design aufgebaut. Und das Gerücht kam eigentlich aus der Android-Ecke, also aus der Samsung-Ecke, dass Samsung auch daran arbeitet, das S24 auf diese Stack-Design-Technologie aufzubauen oder den Akku auf diese Stack-Technologie aufzubauen. Und er sagte aber nicht nur, das S24 soll es bekommen, der Leaker sagte auch, dass iPhone 15 soll es dann auch bekommen. Bin ich gespannt, ob das dann wirklich so sein wird. Dadurch sollen sich nach seiner Aussage auch die Ladegeschwindigkeiten erhöhen. Man soll dann MagSafe nicht nur mit 15 Watt Ladegeschwindigkeit betreiben können, sondern 20 Watt und das kabelgebundene Laden soll dann mit 40 Watt möglich sein. Das war auch noch so der Subtitle seiner Aussage zu dem Akku. Ja, das wäre doch mal innovativ. Finde ich. Längere Akkulaufzeit können wir immer gebrauchen.
Ja.
So, dann kommen wir zum anderen Thema, weil du sagst,
hier gerade, apropos Stacked Battery, da hätte ich vielleicht auch noch was. Hast du das Honor Magic V2 gesehen?
Es ist mir
das neue dünnste Foldable-Telefon, was aktuell auf dem Markt ist. Guck dir es mal an, weil die haben nämlich in diesem dünnen Gerät eine 5000 mAh Batterie verbaut und das ist auch ein Stack-Design.
Ja.
Also was die Batterie betrifft. Und holla die Waldfee, ist das Ding dünn. Also für ein Foldable ist das, also da kommen wir langsam in die Ecke, wo es interessant wird, weil wir ja immer gesagt haben, hier gerade mit dem Zusammenklappen trägt so auf. Und Formfaktor etc. Aber da kommen wir jetzt langsam in die Richtung, wo ich sage, okay, Hut ab, ja, jetzt wird's interessant.
Okay.
Also Honor Magic V2. Wenn du es noch nicht gesehen hast, guck dir es mal an. Das ist wirklich ein sehr interessantes Ding. Vor allem, wie gesagt, ich hatte auch dann zuerst die Befürchtung, wie machen sie es mit der Batterie? Mhm. Aber da verstecken sich 5000 mAh in dem Ding.
Das ist ordentlich.
Also für ein Foldable, vor allem wie gesagt, in der so dünn wie das Ding ist, ist das eine ordentliche Ansage. Ja. So, das nur dazu, weil wir gerade über die Batterie gesprochen haben.
Ja.
Da ist mir das noch eingefallen. Ja.
Ja. Gut. Und jetzt sind wir bei dem Thema Lieferschwierigkeiten, besser gesagt Lieferschwierigkeiten von Displays. Das ist jetzt das neueste Gerücht aus der Lieferkette. Angeblich gibt es bei einem neuen Produktionsprozess, den Apple wohl eingeführt hat, bei den Pro und Pro Max Modellen, um die Displayränder dünner zu bekommen, Probleme. Diese Infos gab es aus der Lieferkette und diese Probleme hat wohl LG Displays, um quasi die Qualitätsansprüche von Apple befriedigen zu können, haben sie eine sehr, sehr hohe Ausschussrate. Und diese Ausschussrate macht sich dann natürlich auch in der Verfügbarkeit oder in der Menge der geforderten iPhones bemerkbar. Und daher geht man davon aus, dass sich entweder der Release-Termin verschieben wird in den Oktober hinein oder dass zum Start sehr, sehr geringe Mengen zur Verfügung stehen und dass das Ding schnell ausverkauft sein wird oder dass es lange Lieferzeiten geben wird.
Wobei wir dann wahrscheinlich erst Monate später wirklich erfahren, wie die Verkaufszahlen waren im Quartalsbericht dann.
Ja.
Weil Apple sagt ja nicht, wie viele Geräte sie zum Tag oder zum Verkaufsstart zur Verfügung haben. Und wie will man als Außenstehender dann beurteilen, ist die Nachfrage so hoch? Ja, haben sich hier 100 Millionen Geräte innerhalb von 24 Stunden verkauft? Oder waren es nur 1000, ja, die dann innerhalb von 5 Minuten ausverkauft waren im Prinzip?
Ja.
Das lässt sich dann schlecht beurteilen. Ich habe auch in einem anderen Artikel gelesen, dass momentan ja es ist nicht unbedingt ein Testlauf, aber dass vor der Serienproduktion halt diese Testläufe momentan sind in größeren Stückzahlen, dass es da diese Probleme gibt mit den LG-Displays, dass aber Apple anscheinend schon die Möglichkeit hat, Kapazität oder mehr Kapazitäten von Samsung-Displays zu kaufen.
Ja, Samsung.
Beziehungsweise für die Serienproduktion halt zur Verfügung zu haben.
Samsung hat da wahrscheinlich weniger Probleme oder laut den Artikeln wohl gar keine Probleme mit diese.
Genau, das muss anscheinend sehr gut funktionieren. Ja. Die üblichen Raten, die man halt jetzt gerade in dieser Vorproduktion halt hat. Ja, das sind anscheinend ganz normale Zahlen, die da rauskommen im Thema halt Ausschuss. Die liegen da anscheinend im gewohnten Bereich bei den Samsung-Displays, LG halt leider nicht. Ja. Inwieweit das natürlich dann bedeutet, dass sie, also ich gehe nicht davon aus, dass sie die 1:1 ersetzen können, weil es hier um Stückzahlen geht.
Ja, klar.
Die fängt auch Samsung wahrscheinlich nicht einfach so auf.
Nein.
Aber man kann anscheinend das Problem, was man hat, ja, mit den LG-Displays auf jeden Fall abfedern. Deswegen gehe ich nicht davon aus, dass wir da einen späteren Release sehen, sondern dass es einfach wirklich relativ schnell zu längeren Lieferzeiten kommt.
Ja.
Was ja dann im Endeffekt aufs selbe rausläuft.
Letztendlich schon, klar. Mehr oder weniger.
Aber du hast halt deinen normalen Verkaufsstart, du hast deine Geräte da, die sind halt relativ schnell ausverkauft und dann sind es auf einmal 2, 4, 6 Wochen, vielleicht 8 Wochen Lieferzeit, die dann bei einzelnen Modellen draufkommen. Ist ja auch immer stark abhängig von Speichergröße und Farbe.
Mhm.
Von daher könnte es knapp werden, wenn man vorne dabei ist oder mit eins der ersten Geräte haben will. Aber wie gesagt, dass man da offiziell auf Oktober geht und dann die Lieferzeiten sich vielleicht direkt bis in November oder Dezember pushen, glaube ich jetzt eher weniger.
Ja, das vermute ich.
Wie gesagt, dass die Lieferzeiten vielleicht dann trotzdem sich so verlängern, okay, aber man wird vielleicht spät, selbst wenn es spät wird, wird es immer noch, denke ich mal, normal September wie gehabt. Und dass es dann vielleicht knapp wird, okay. Aber du weißt ja auch nie, ja, inwieweit ist das dann, oder wie gut kann es Apple abfedern, ja, und wie spielt es ihnen in die Hände, dass halt direkt Vorbestellungen da sind, ja, und dann halt da entsprechend Geräte rausgepumpt werden und das Quartal dann entsprechend gut einfach aussieht, ja.
Ja, schauen wir mal. Dies Jahr bin ich ja auch am Zug. Dieses Jahr werde ich auch
viel zuschauen. Spaß damit.
Ja,
wie gesagt, also da müsste sich viel in diesem Thema Teleskopkamera machen, dass ich da weich werden würde.
Ja, du bist ja auch noch relativ frisch dabei. Im Gegensatz zu meinem alten Schätzchen.
13, also wie gesagt, wir sind jetzt beim 15.
Ja, trotzdem ist
aber
das
noch frisch. Das ist ja, also wenn man mal guckt, wie lange man ja auch im Prinzip am 10er oder du am 10er jetzt festhältst, wird es dann langsam Zeit. Ja.
Ja, ich bin halt geizig. So. Aber was soll's. Irgendwann muss man halt mal wechseln, ne? Wenn's dann.
Hätte ich nicht den Defekt gehabt mit dem 10er?
Dann wärst du wahrscheinlich auch noch beim 10er. Denn
wer weiß, ob ich jetzt mit dem 14er, also ich hätte beim 13er noch nicht zugegriffen wahrscheinlich.
Ja.
Weil das 10er einfach wirklich ein sehr gutes Gerät war.
Ja.
Und hier auch nicht schlechter geworden ist. Im Prinzip. Ja, es hat ja nach wie vor alles das getan, was es ja am Tag des Releases auch getan hat. Ich weiß nicht, ob ich jetzt beim 14er vielleicht zugegriffen hätte. Weil dann, wie gesagt, 4 Jahre, okay, da wird es langsam Zeit. Aber ich denke nicht, also ich denke, ich hätte das 13er schon noch ausgesetzt.
Okay. Ja, im Aussetzen, da sind wir ja beide Profis. Also von dir kann ich aussetzungstechnisch noch ein bisschen mehr lernen, auch was die Desktop-Rechner beanlangt, aber da habe ich mich ja dann doch mal zu entschieden.
Weil, ja, mein Gott, jetzt kommt der M3. Was soll ich da jetzt beim M2 nochmal zugreifen?
Ja, das kann man ja, das kann man ja immer sagen, aber also wie gesagt, ich bin da so teilweise retro unterwegs und teilweise doch recht modern. Also meine Desktop-Rechner sind doch relativ auf dem aktuellsten, auf fast aktuellsten Stand, aber.
Ja, wobei du bist ja auch beruflich drauf angewiesen. Das bin
richtig.
Ich ja
nicht, ja. Ich letztens einen Bekannten in mein Büro gelassen, in mein privates Büro sozusagen. Ich habe jetzt 2 verschiedene Büros, mehr oder weniger. Eins für den Kundenkontakt und eins, wo ich wirklich drin arbeite, mehr oder weniger. Und dann guckte er auf mein altes Thunderbolt-Display und hat sich vor Lachen nicht mehr einbekommen. Da habe ich gesagt, ja, weil daneben steht halt der Mac Studio und das fand er doch sehr bizarr, das Bild, so altes Thunderbolt-Display. Ja, ist halt so. Was soll's. Gibt Schlimmeres.
Ja, definitiv.
Ist das. Er tut seinen Dienst. Okay, wo waren wir denn? Ah, Neues zur Apple Watch Ultra 2. Ja, das ist wahrscheinlich ein Thema, was für den Endkunden eventuell uninteressant ist, aber was von der Produktion her und von dem Produktionshintergrund sehr interessant sein kann. Apple möchte auf ein neues Produktionsverfahren umstellen oder wahrscheinlich haben sie es schon ausprobiert und umgestellt und sind da mittendrin und möchten Titanium, mechanische Teile, die aus Titan bestehen, aus dem 3D-Drucker fallen lassen. Und man muss dazu sagen, das ist jetzt nicht so der klassische 3D-Drucker, den wir so kennen, den wir wahrscheinlich auch irgendwo zu Hause stehen haben, sondern wir reden ja von Profi.
Hast du einen zu Hause stehen?
Nein, ich gehe jetzt mal so aus der Hörerschaft raus. Ich habe noch keinen zu Hause stehen, da ist ja wieder das Problem, das Modell, was mir gefällt, das kostet natürlich auch gleich wieder richtig Geld. Und so eine günstige Lösung kommt für mich nie in Frage. Und ich habe ja schon einen Drucker im Auge. Ich weiß nicht, ob du dich mal mit dem Thema Bambu beschäftigt hast. Das ist so sozusagen
sagt mir was, ja.
Schon so dieses so, ich will es nicht sagen, die S-Klasse, aber das ist schon so die E-Klasse für den Heimanwender. Und das Ding hat auch viele schöne Designansätze. Also du hast ein komplett geschlossenes System. Du hast ja nicht so ein offenes Ding stehen. Also du hast ein schickes System, sehr benutzerfreundlich. Das wäre so mein Drucker, aber ja, ich glaube so 2000 Euro geht's dann aufwärts, ne? Das war so der letzte Stand. Und was soll's, aber egal. Also wir reden hier jetzt über Drucker bei Apple, die natürlich Hochindustriedrucker sind, die auch für hohe Geschwindigkeiten ausgelegt sind und die auch in der Lage sind, aus Titan zu drucken oder aus Titan Material heraus Elemente zu drucken. Also das ist eine ganz andere Kategorie, weil ich auch im Netz da so einiges gelesen habe. Die haben das jetzt wohl nicht so ganz auf die Reihe bekommen, dass Industrie-3D-Drucker nochmal eine ganz andere Sache sind als das, was wir so aus dem Endkundenbereich kennen. Und das hat natürlich für Apple ganz enorme Vorteile. Senkung der Produktionskosten, weil du hast natürlich weniger Ausschuss, als wenn du so aus dem vollen Stück deine Sachen herausfräst mit einer CNC-Fräse, auch wenn die Dinge weiter verwendet werden oder recycelt werden. Also die Späne, die dadurch entsteht oder der Abfall, der dadurch entsteht, der wird ja recycelt bei Apple. Und sie verwenden das natürlich dann für andere Produkte weiter. Also es kommt wieder in den Kreislauf hinein. Aber trotzdem, das ist natürlich auch ein Aufwand. Du musst natürlich erstmal das Zeug den Recyclingprozess hinzufügen und musst es dann wieder generieren und so weiter. Das sind natürlich auch Kosten und Geschwindigkeit. Du kannst natürlich viel schneller über so einen 3D-Drucker das Zeug herstellen, als wenn du das über so eine CNC-Maschine rüber fräst. Gerade wenn man über diese Industrie-3D-Drucker spricht. Und
das ist die Frage. Sind die mittlerweile so schnell wie eine CNC-Anlage?
Das, was ich gelesen habe, schon. Ob das jetzt wirklich
das
so ist
natürlich schon,
weiß
schon
ich
eine Ansage,
nicht.
Ja.
Weil so eine CNC-Fräse, die ist natürlich schon sehr fix, wenn ich mir da so Videos anschaue, wie schnell.
Ja, gerade die, ja. Wie gesagt, auch nicht wieder deine Heimbrot- und Buttergeräte, sondern das sind ja auch wieder ganz andere Dinge.
Ja, ja.
Und da geht einiges, ja, mit den Dingen. Vor allem das bewährte, bekannte Technik. Von daher, wenn da mittlerweile gerade in dem Bereich Metall drucken, da schon so Fortschritte da sind, dass du in dem Bereich ähnlich oder gleich schnell wie so eine Maschine arbeiten kannst.
Ja.
Holla die Waldfee, ja. Weil von der Bedienung her musst du auch mal gucken, ist es ja jetzt das Einzige, was ja im Prinzip Spaß ist, ja der Werkzeugwechsel. Wobei das ja auch automatisiert passiert bei den Geräten. Aber du musst ja an dem 3D-Drucker, würde ich mal sagen, obwohl es die Frage, ob du die Düse vielleicht noch zwischendrin, je nach Ding, was du drucken willst, vielleicht noch ändern musst, könnte sein. Weiß ich jetzt nicht, ja. Aber beim Fräsen brauchst du vielleicht auch unterschiedliche Fräsköpfe. Wobei bei einem Teil wahrscheinlich auch eher weniger, ja. Aber ansonsten von der Bedienung oder von der Programmierung her ist es ja sehr ähnlich. Da hast du ja groß keinen Unterschied wahrscheinlich.
Ja.
Von daher, also wenn die wirklich jetzt gerade, wie gesagt, gerade im Metallbereich da solche Geschwindigkeiten erreicht haben, ist das natürlich sehr interessant. Weil, ja, du natürlich den 3D-Drucker überall dastehen haben kannst, ja, wo ja dann letztendlich auch zusammengeschraubt wird. Das, sehr interessant, ja.
Ja. Also ich war letztens bei einem Kunden von mir, der ist Architekt und der macht so Prototypen, Modellbau, ist auch so ein bisschen sein Steckenpferd, obwohl in der Präzision und in dieser Detailtreue müsste man das eigentlich gar nicht machen, aber der hat sich da wahnsinnig viele verschiedene 3D-Drucker zugelegt und was da so alles geht, also das ist ja Wahnsinn, also was da so möglich ist und was verschiedene Materialien da auch am Start sein können. Mittlerweile, das ist der Wahnsinn. Aber ob sich das letztendlich rechnet, dass man für so ein Modell, was er da dann anfertigt, um den Kunden das Konzept zu präsentieren, teilweise 12.000 bis 15.000 Euro für Kosten entstehen für das Modell, das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte, aber wahrscheinlich schon. Ne? Wahrscheinlich ist die Konkurrenz ja auch dementsprechend so unterwegs und man muss heutzutage sich so präsentieren oder so sein Konzept präsentieren. Keine Ahnung, ob das, ja gut, ist ja nochmal eine andere, ganz andere Geschichte. Aber es ist wahnsinnig viel passiert im 3D-Druckbereich. Ne?
Ja, vor allem, wenn man mal überlegt, was mittlerweile alles geht, auch in dem Hobbybereich. Ja,
ja, ja klar.
Was sich da die letzten Jahre getan hat, weil du kriegst ja mittlerweile auch alle Metalldrucker für zu Hause im Prinzip. Ja.
Ja.
Also da, der Markt hat sich so entwickelt.
Ja.
Das ist unglaublich, ja.
Wahnsinn, ja, das ist richtig. Gut. Dann sind wir mit den Hauptthemen, denke ich, für heute durch. Wir haben noch zwei Dinge, die wir hier noch raushauen wollen, im wahrsten Sinn des Wortes. Wir haben nämlich heute ein Gewinnspiel. Die Freunde von Yama haben uns was in den Lostopf geworfen. Und ich finde, da haben sie sich mal wieder nicht lumpen lassen. Wenn sie was verlosen, dann ist es ja meistens immer was schön Großes und was denke ich auch sehr viele aus unserer Hörerschaft gebrauchen können. Und somit auch heute, nämlich heute verlosen wir gemeinsam mit der Firma Yama einen G-Master Red Eagle GB3266QSU-P1. Wenn ich eins bei Yama liebe, dann sind es diese griffigen Produkte. Ich wollte gerade sagen,
die gehen immer so leicht von der Zunge.
Ja, also ich finde das super. Ich muss das noch nicht mal notieren. Ich wusste das komplett auswendig. Also es ist so toll, also Wahnsinn. Ne? Das ist ein 32 Zoll Curved Gaming Monitor, Red Eagle, da sieht man, die Red Eagle Serie adressiert im Normalfall den Gamer, das ist ein durchaus hochwertig ausgestattetes Gerät, 144 Hertz, 32 Zoll Curved, ganz neu am Markt und das verlosen wir einmal in unsere Hörerschaft hinein sozusagen oder an unsere Community. Die Teilnahme ist wie immer sehr, sehr einfach. Einfach eine E-Mail an gewinnspielwochen@geek-café.de. Die Auslosung findet dann in der nächsten Folge statt. Na, die Auslosung findet früher statt, aber zur nächsten Sendung ist dann quasi auch der Einsendeschluss. Und die nächste Sendung wird voraussichtlich am nächsten Wochenende sein. Also, wer zuerst kommt, malt zuerst. Oder ist zuerst im Lostopf. Genau. Gut, aber keine Geek-Café-Podcast-Episode ohne Gadget. Wir haben nämlich heute auch mal wieder ein Gadget an Bord. Und das ist ein Gadget, wo ich sagen muss, ich hatte in der Vergangenheit sehr, sehr viele Nachfragen aus der Hörerschaft, ob es sowas überhaupt gibt, ob es sowas überhaupt am Markt gibt. Und ich muss sagen, ja, sowas gibt es. Sowas gibt es derzeit nach meiner Meinung von zwei Firmen. Die eine Firma, da habe ich gar nicht erst nach angefragt, weil das Ding nach meiner Meinung völlig überteuert ist. Und bei der anderen Firma, das ist mir sehr leicht gefallen, mal nachzufragen, weil es doch ein treuer Begleiter von unserem kleinen Podcast ist. Das ist nämlich die Firma Satechi oder wie es andere aussprechen, Satechi. Zumindest gab es sehr, sehr viele Anfragen aus der Hörerschaft, ob es einen reinen USB-C/Thunderbolt-4-Hub gibt, der mehr oder weniger das Augenmerk auf Thunderbolt-4-Ports hat und nicht so viel anderen Schnickschnack an Bord hat. Es gibt halt sehr viele Apple-Nutzer und auch teilweise auch Windows-Nutzer, die brauchen einfach nur mehr Thunderbolt-Ports und nicht so viel anderen Schnickschnack am Hub oder an der Docking-Station. Das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil ich meistens auch im Regelfall, gerade wenn ich jetzt stationär hier zu Hause unterwegs bin, was braucht man? Man braucht Thunderbolt-Ports, man braucht USB-C-Ports, diesen ganz anderen Kram braucht man im Regelfall jetzt nicht unbedingt. Und das meiste, was ich bisher hier benötige, ist halt Thunderbolt-Power. Und da gibt es natürlich auch was aus dem Hause Satechi. Und da gibt es gleich zwei Punkte, die mir sehr positiv aufgefallen sind. Das Ding ist extrem kompakt und die kompakte Bauweise steckt auch schon in der Modellbezeichnung. Das Ding nennt sich nämlich Satechi Thunderbolt 4 Slim Hub. Und Slim ist hier Programm. Die Maße sind 12,4 mal 7,4 mal 1,4 Zentimeter. Und das Ganze ist in einem sehr, sehr schönen Aluminiumgehäuse verpackt, wie wir es von Satechi kennen. Und an Bord sind insgesamt 4 Thunderbolt-Ports. Das Ganze ist natürlich auch abwärtskompatibel zu USB-C, keine Frage. Man hat ja ein Höchstmaß an Abwärtskompatibilität. Thunderbolt 3 ist auch realisierbar. Ein Thunderbolt-Port hat einen Upstream von 60 Watt. Also ich kann jetzt auch bis zu 60 Watt Laptops, MacBooks aufladen. Und die anderen 3 Thunderbolt-Ports haben einen Downstream von 40 Gigabit die Sekunde. Und verfügen über 15 Watt. Wie gesagt, die Abwärtskompatibilität habe ich schon hervorgehoben. Das habe ich auch durchgetestet, funktioniert ohne Probleme. Das wundert mich bei Satechi auch nicht. Also da haben sie bei mir so viel Vorschusslorbeeren, dass das auch, dass ich das auch für obligatorisch halte, wenn Features genannt werden, dass die auch vollumfänglich unterstützt werden und dass das Zugesagte auch eingehalten wird. Das Ding habe ich jetzt 3 Wochen im Betrieb. Und muss sagen, das, was ich damit gemacht habe, das, was ich angeschlossen habe, ich habe es jetzt am Mac Studio angeschlossen, weil da brauche ich dann meistens auch mehr Thunderbolt-Ports. Wie gesagt, da habe ich keinerlei Probleme gehabt. Externe Festplatten, ich habe auch mal ein Display dran betrieben, ausprobiert, ob es funktioniert. Ein Thunderbolt-Display funktioniert auch. Da sind wir gleich beim nächsten Punkt. Wir haben hier auch eine Möglichkeit, dass, wenn man ein 8K-Display anschließt am Thunderbolt-Port, das auch unterstützt wird. Das konnte ich jetzt leider nicht testen, mangels 8K-Display. Aber ich habe 2-mal ein 4K-Display angeschlossen, weil das ist nämlich die zweite Möglichkeit. Das hat auch funktioniert ohne Probleme. Einen Port habe ich noch unterschlagen. Wir haben auch für ganz traurige Fälle noch ein USB A-Anschluss an Bord, also USB-A 3.2, der dann allerdings nur 10 Gigabit in der Sekunde schafft, aber das ist halt der übliche Standard, der halt über USB-A 3.2 zu realisieren ist. Ja, im Gesamtpaket ist es ein sehr schöner Hub für alle diejenigen, die ihren Fokus auf Thunderbolt 4 Ports haben, respektive USB-C. Ja, das war's zum Slim Hub von Satechi. Gut, dann sind wir doch durch.
Ja, also ich schon.
Ja, Gewinnspiel ist draußen. Gadget haben wir besprochen. Ja, dann sind wir durch. Hm. Und da wir jetzt schon so fortgeschritten in der Zeit sind, würde ich sagen, machen wir das Ding für heute dicht. Ja.
Ja, wir haben wieder zu viel Pre-Show gemacht für uns zwei.
Ja.
Stimmt, ja. Ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt, aber klar, wir haben jetzt auch schon wieder 8:30, ja.
Ja, aber wir wollten die Sendung ja nicht ausfallen lassen.
Nee, um Gottes Willen.
Ja. Ich habe letztens einen einprägsamen Satz gehört vom Podfaser schlechthin, nämlich Adam Curry, sagt dir doch auch was, ne? Als Podcaster.
Ah, okay, ich habe eben schon gedacht, einen unserer deutschen Godfathers of Podcast, aber.
Also ich würde sagen, nach meiner Meinung ist Adam Curry so der allererste Podcaster, der so den richtigen Impact hatte. Hm? Würde ich sagen. Hm. Ist meine Meinung. Aber egal, der hat frei übersetzt gesagt, Erfolg durch Konstanz. Kann ich nur sagen.
Sowieso, das hat haben wir recht. Schon oft genug angesprochen.
Ja, aber so
gehört dazu, ja. Ne?
Und deswegen sage ich mal, besser eine kleine, kompakte Sendung. So kompakt war die gar nicht. Warum kommt mir die nur so kompakt vor? 1,29, 1,23, das ist doch okay. Kann man noch senden, kann man noch raushauen. Gut. Also, dann würde ich sagen, wenn alles gut geht, hören wir uns dann irgendwann am nächsten Wochenende wieder.
Jawohl, bis dann.
Okay, also mach's gut. Tschüss.
Tschüss.